Deutschlandfunk Kultur Länderreport.
Und schön, dass Sie uns zuhören an diesem, ja, sind wir mal ein bisschen pathetisch, wichtigen Tag. Nach 16 Jahren Kanzlerin hat Deutschland nun einen neuen Kanzler.
Der Herr Bundespräsident hat mir mit Schreiben vom heutigen Tage mitgeteilt, gemäß Artikel 63 Absatz 2 des Grundgesetzes für die Bundesrepublik Deutschland habe ich heute Herrn Abgeordneten Olaf Scholz zum Bundeskanzler ernannt.
Das war vor wenigen Stunden Bärbel Baas, die Bundestagspräsidentin. Und viel hört man ja an diesem Tag, wie viel Ähnlichkeit der neue Kanzler angeblich mit der Altkanzlerin habe. Pragmatisch, vermittelnd, unideologisch. Dabei hat er mal ganz anders angefangen in der SPD, nämlich in Hamburg. 1975 hat er dabei den Jusos angefangen mit wilden Haaren, wie das damals so üblich war. Und ein paar Jahrzehnte später hat er die Hansestadt auch regiert. Und wir reisen gleich nochmal in Olafs Scholz Hamburger Jahre. Haben Sie das gewusst? Zum zweiten Mal in der Geschichte der Bundesrepublik wird ein Hamburger zum Kanzler gewählt. Naja, die in Hamburg, die haben es bestimmt gewusst. Nach Helmut Schmidt in den 70ern ist es nun Olaf Scholz aus dem Randbezirk Rahlstedt. Noch auf dem Gymnasium ist er den Jusos beigetreten. Das war 1975 und im Gegensatz zum SPD-Kanzler Schmidt damals war Olaf weit links zu verorten im Stammokappflügel mit langen Locken. Kann man sich heute gar nicht vorstellen. Und viel Revolution in und auf dem Kopf. Axel Schröder blickt nochmal auf den politischen Weg des Hamburgers Olaf Scholz zurück.
Traute Müller ist dick eingepackt, gut gerüstet gegen das nasskalte Hamburger Dezemberwetter. Bei einem Spaziergang durch die Innenstadt erzählt die einstige Hamburger SPD-Vorsitzende und Wohnungsbausenatorin vom jungen Jurastudenten Olaf Scholz. Der startet damals, Ende der 1970er Jahre, seine Parteikarriere im SPD-Kreisverband in Hamburg-Altona.
Er war immer schon in Altona eine wichtige Person und natürlich auch in der SPD-Linken. Also nicht nur in der Juso-Zeit, sondern auch in der Zeit, als wir in Hamburg noch sehr deutlich unterschieden haben zwischen SPD-Linken und sogenannten Rechten.
Traute Müller ist 8 Jahre älter als Olaf Scholz. Auch sie gehört in den 70ern den Jusos an und kämpft mit dem jungen Olaf Scholz gegen das Großkapital, gegen Konzerne, deren politischer Einfluss gebrochen werden soll.
Er war ja Mitglied meiner Gruppierung damals, die bösen Stamokaps.
Die Abkürzung Stamokap steht für Staatsmonopolkapitalismus. Für die Stamokaps ist damals klar, der Kapitalismus befindet sich in seinem Endstadium.
Wir wollten die Vergesellschaftung der Schlüsselindustrien. Und Olaf gehörte mit dazu und wir haben uns Gedanken gemacht, welche Schlüsselindustrien gehören in gesellschaftliche Verantwortung.
Mit 24 wird Scholz, damals Jurastudent, Vizechef der Jungsozialisten. Juso-Vorsitzender ist damals Ulf Skirke.
Die Haare waren länger. Er ging sehr jung in die Politik, sagen wir mal mit 15, 16, und war ein junger, eloquenter, dynamischer, emotionaler Mensch.
So tritt Olaf Scholz heute zumindest öffentlich kaum noch auf. Aber damals war er einer, der den Austausch suchte, der es liebte, politisch zu argumentieren.
Olaf Scholz und ich haben dann mit der FDJ in den 80er Jahren sehr intensive Austauschgespräche geführt. Wir haben zusammen mit Valentin Falin in Moskau zusammen, damals der war Berater von Gorbatschow, schon uns eingemischt, zu sagen, wir wollen einen Ost-West-Ausgleich unterstützen, auch wenn wir dieses System so nicht unterstützen. Ich also weniger noch als Olaf, aber wir beide waren nicht davon überzeugt, dass das sowjetische oder DDR-System ein wirklich überlebensfähiges sei.
Olaf Scholz' Rede auf einer Friedenskundgebung der FDJ in der DDR 1987 ist eine der ältesten Tonaufnahmen des jungen Politikers.
Frieden kann heute und in dieser Welt nicht mehr militärisch hergestellt werden. Sicherheit und Frieden sind nur politisch herstellbar. Deshalb setzen wir uns ein für eine Sicherheitspartnerschaft, die aus den Gegnern der gegenwärtigen Militärblöcke Partner bei der Schaffung von Sicherheit durch immer mehr Abrüstung und politische Entspannung macht.
Seinen friedenspolitischen Ideen bleibt Scholz treu. Seine Ideen zur Vergesellschaftung von Großkonzernen legt er aber zu den Akten. Scholz wird älter und er weiß, mit diesen Ideen kann er in der konservativ und wirtschaftsfreundlich geprägten Hamburger SPD nicht Karriere machen. 2001 erlebt die Hansestadt dann schon einen ganz anderen Olaf Scholz. Kurz vor der Bürgerschaftswahl tritt der SPD-Innensenator der Hansestadt zurück. Scholz übernimmt und soll das Profil seiner Partei beim Thema innere Sicherheit schärfen. Die grüne Christa Sager, damals zweite Bürgermeisterin, erinnert sich.
Er musste dann praktisch den harten Hund machen. Die gesamte Regierung stand extrem unter Druck, vor allen Dingen von den Springer-Medien, aber auch dadurch, dass die Schill-Partei hochkam und die Schill-Partei unheimlich gefeatured wurde und viele Bürgerinnen und Bürger auch mit der inneren Sicherheit, vor allen Dingen was die offene Drogenszene anging, sehr unzufrieden war.
Olaf Scholz lässt sich beim Training mit Polizeihunden ablichten und führt die schon damals umstrittenen Brechmitteleinsätze gegen Drogendealer ein. Nur so könnten Beweismittel gesichert werden, wenn die Dealer die Plastikbeutel mit ihrem Stoff bei Kontrollen einfach runterschluckten. Die Bürgerschaftswahlen verliert die SPD trotzdem. Olaf Scholz' Nachfolger, der Rechtspopulist Ronald Schill, setzt die harte Drogenpolitik fort. Ein Dealer stirbt bei einem Brechmitteleinsatz. 2006 verbietet der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte diese Praxis. Nach dem Aus als Innensenator wechselt Olaf Scholz nach Berlin, wird erst SPD-Generalsekretär, danach Bundesarbeitsminister. Knapp 10 Jahre später kehrt er zurück nach Hamburg als Retter der heillos zerstrittenen Sozis an der Elbe und als Bürgermeisterkandidat, der die schwarz-grüne Koalition 2011 mit einer absoluten Mehrheit ablöst.
Das ist ein sehr, sehr beeindruckendes Wahlergebnis, das uns die Prognosen hier vorhersagen.
Als Hamburger Bürgermeister setzt Olaf Scholz ein Wahlversprechen nach dem anderen um. Der Wohnungsbau wird hochgefahren, es entstehen neue Sozialwohnungen. Die Kita- und Studiengebühren werden abgeschafft und die bundesweit ersten Jugendberufsagenturen gegründet, um möglichst viele Schulabgängerinnen und Abgänger in Arbeit zu bringen. In der Hamburger SPD herrscht damals wieder Ruhe. Der früher als Scholzomat verschriene Politiker gilt viel nun als König Olaf. Aber auch die schlimmste Niederlage erlebt Olaf Scholz in seiner Zeit als Hamburger Bürgermeister. Im Sommer 2017 kommt es beim G20-Gipfel zu massiven Ausschreitungen. Hunderte Polizisten und Demonstrierende werden verletzt. Das Schanzenviertel und Teile der Elbchaussee werden verwüstet. Trotz vieler Warnungen im Vorfeld hatte Scholz sich für den Gipfel in der Hansestadt stark gemacht und ihn mit den harmlosen und fröhlichen jährlichen Hafengeburtstagsfeiern verglichen. Am späten Abend des 7. Juli 2017 wendet sich ein blasser und hilfloser Olaf Scholz per Video an die Randalierer.
Ich appelliere an die Gewalttäter, mit ihrem Tun aufzuhören und sich zurückzuziehen und die Gewalttaten nicht mehr zu verüben, sondern ein friedliches Miteinander in dieser Stadt weiterhin möglich zu machen. Das hat das weltoffene Hamburg, das hat aber auch die Demokratische Bundesrepublik Deutschland sehr verdient.
Es ist einer der Tiefpunkte, vielleicht der Tiefpunkt in Scholz' politischer Karriere, glaubt auch seine grüne Kabinettskollegin aus früheren Tagen, Christa Sager.
Dass er das nicht gesehen hat, dass er auch nicht gesehen hat, dass das zu einer totalen Überforderung auch der Polizei führen kann und was das für die Stadt mit sich bringt und für die Bürgerinnen und Bürger der Stadt. Das ist für mich fast ein bisschen unverständlich, weil er kommt ja nicht irgendwie aus elitären Verhältnissen oder aus Stadtteilen, die völlig fernab sind von solchen Ereignissen. Und das hat mich total gewundert, dass er das nicht einschätzen konnte.
Allerdings, sagt Scholz' alte Weggefährtin Traute Müller, sei Olaf Scholz auch ein Politiker, der aus seinen Fehlern lernt.
Und wenn jemand so lange, wie er Erfahrung gesammelt hat und aus denen lernt, dann ist das, glaube ich, eine gute Vorbereitung für die Funktion als künftiger Bundeskanzler.
Auf seinem Weg in Richtung Kanzleramt hat ihn der G20-Gipfel nicht aufgehalten. Ein Dreivierteljahr nach den Krawallen wird er Vizekanzler und Bundesfinanzminister. Zurück nach Hamburg, zurück in seine Zeit als Bürgermeister, muss Olaf Scholz im kommenden Jahr. Dann muss er vor dem Parlamentarischen Untersuchungsausschuss der Bürgerschaft über seine Rolle im Cum-Ex-Steuerverfahren der Hamburger Warburg Bank Auskunft geben. Fest steht, er hat sich dreimal mit den Bankmanagern getroffen. Mit Bankmanagern, die ihm dabei von ihren Cum-Ex-Deals und den Forderungen des Hamburger Finanzamts erzählten. Dass Olaf Scholz diese Geschäfte nach eigener Aussage für asozial und kriminell hält und sich andererseits an die Treffen mit den Bankern, die dann zunächst nicht zahlen mussten, nicht erinnern kann, nehmen ihm viele Hamburgerinnen und Hamburger nicht ab.
Er hat sich zwar immer sehr bemüht hier für die Stadt, aber so manche Sachen traue ich ihm auch zu, die nicht ganz so koscher sind.
Ich glaube, dass ein Politiker mit einer solchen Karriere, wie er sie seit Jahrzehnten durchläuft, immer wieder in Situationen gerät, in denen auch irgendwas hängen bleiben kann an falschen Entscheidungen. Das disqualifiziert ihn meines Erachtens nicht als Kanzler.
Traute Müller, Scholz' einstige Weggefährtin, freut sich jedenfalls auf seine Kanzlerschaft.
Es hat auch Spaß gemacht, muss ich gestehen. Also wir waren jung und wollten die Welt gestalten und verändern. Und das haben wir auch getan, aber anders, als wir uns das damals vorgestellt haben.